Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu unserer 198. Ich wollte gerade sagen 96. Aber so weit in der Vergangenheit lebe ich gar nicht. Sendung, aber ich bin ein bisschen durcheinander. Der Kollege Wolfgang Back neben mir, der hat nämlich gerade ein tiefblickendes Geständnis von sich gegeben. Er hat ja noch einen zweiten Vornamen und er weiß nicht, wie sein eigener zweiter Vorname geschrieben wird.
Ja, ich habe da verschiedene Pässe und da steht da einmal mit T am Schluss und einmal mit D am Schluss.
Och.
Und jetzt kann ich mich wahrscheinlich selbst entscheiden, was ich da daraus machen will.
Was steht denn in der Geburtsurkunde?
Hab ich lange nicht mehr gesehen.
Ah ja.
Also ich hieß früher immer bei Elektro, hieß immer Wolfgang E. Back.
Mhm.
Und dann wollten die Leute wissen, was heißt das E, sagte ich Elektronikus. Aber das
Eckhard
E...
Eckhard ist gemeint.
Eckhard ist gemeint, aber Eckhard mit D oder Eckhard mit T, das steht noch aus. Ich werde das eruieren und dann werde ich mich vielleicht wieder Wolfgang E. nennen.
Ja, und das kannst du ja dann in einem Blog im CC2 auf der Heimseite veröffentlichen, ob du ein harter oder ein weicher Punkt
bist. Und ich begrüße alle Zuschauer und sage herzlich willkommen.
Egal ob weich oder hart.
Ja, ich will das nicht vergessen.
Alles klar.
Hast du schon begrüßt?
Ich habe begrüßt.
Ja.
Hast du schon vergessen?
Kann sein.
Gut, also Schluss mit dem dummen Geschwätz, nur damit sich wieder einige über unsere Begrüßung aufregen
ich
können.
Ich freue mich so drüber, wenn die sich wieder aufregen.
Muss ja wieder was Futter sein, sonst fällt denen ja nichts mehr ein. Mit bei uns im Studio ist der Heinz Wolfgang H.C. Schmitz.
Schönen guten Tag. Hallo. Der weiß wenigstens, wie er heißt, ne?
Ja, der weiß das
wenigstens. Ja. Wolfgang mit G am Schluss, nicht mit K, Wolfgang.
Ja, dann eben mit G-Anschluss. Von mir soll's recht sein, dann heißt er eben ganz genauso wie ich. Wir haben noch jemanden, wieder mal Peter Welchering nachher in der Telefonleitung. Und zwar wollen wir ihn mal fragen, was das eigentlich für ein Hickhack mit diesen Top-Level-Domains gewesen ist und wie da im Moment die Situation aussieht. Aber zuerst fragen wir unseren Wolfgang H.C. Wie sieht es denn aus mit unseren Supercomputern, die wir heute haben? Wir haben ja auch in Jülich einen stehen.
Ja.
Und jetzt gibt es ja eine neue Rangliste. Wo ist denn der? Ja. Wo steht denn der?
Es gibt diese Top 500 Rangliste, die heißt top500.org. Schreiben wir auf die Webseite, wie die genaue Adresse ist. Da gibt es eben die 500 schnellsten, stärksten Rechner und Supercomputer der Welt. Da gibt es an sich zwei interessante Sachen. Der Sieger heißt mal wieder Cray, die haben den zurückerobert.
Ich habe gedacht, die wären tot.
Ja, die haben sich aber wieder auf ihr Kerngeschäft konzentriert, machen wieder Supercomputer und haben eben einen neuen gebaut. Der steht im Oak Ridge National Laboratory in den USA und macht dann da eben wissenschaftliche Berechnungen und militärische Berechnungen.
Und der heißt Jaguar, ne? Oder?
Der heißt Jaguar. Der zweite ist der Roadrunner von IBM, IBM Blade Center, also einer mit ganz vielen CPUs. Also hier der Jaguar oder Jaguar, der hat eben 224.000 CPU-Kerne.
224.162,
genau.
1% würde mir reichen.
Ja, okay. Ich habe zwei davon. Zwei Stück.
Das IBM Blade Center, der Roadrunner, hat immerhin noch 122.400 Prozessorkerne. Mhm. Der dritte ist wieder ein Cray, der Kraken. Der hat dann nur noch 98.000 Kerne.
Ja, das ist aber wenig.
Ja, und dann kommt der Eugene, der in Jülich steht. Mhm. Das ist der schnellste deutsche oder schnellste europäische sogar. Das ist ein IBM BlueJeans. Die waren lange Zeit ja mit ihrer Familie Führer, bevor sie eben von Cray abgelöst worden. Der hat immerhin 294.900 irgendwas Kerne drin.
Und ist trotzdem langsamer als der andere mit 98?
Das kommt auf die Architektur der Kerne an. Mhm. Und dann gibt es noch die Nummer 5, das ist ein Xeon-Rechner, der mit AMD-Prozessoren ausgestattet ist. Das ist das Tina 1 Cluster. Das steht im National Supercomputer Center in den USA, in China.
Das heißt, ein selbstgebauter. Der hat normale Prozessoren, die wir im Grunde alle kaufen können.
Jetzt kommen wir zu dem Interessanten. Das haben mittlerweile fast alle. Die basieren mittlerweile alle auf normalen Prozessoren, die etwas höher getaktet sind zum Teil, die aber durch eine intelligente Architektur so gebaut sind, dass die eben ihre Aufgaben erfüllen können. Ein Supercomputer ist im Prinzip nur eine spezielle Maschine. Ein normaler Computer kann ja alles Mögliche machen. Er kann Textverarbeitung machen, kann alles. Wenn man auf einem Supercomputer Textverarbeitung machen will, ist der unheimlich langsam. Das würde nicht funktionieren. Die sind darauf spezialisiert, Matrizen zu lösen. Also Gleichungen, viele Gleichungen mit vielen Unbekannten zu lösen. Da kommen ja sehr, sehr schnell sehr, sehr große Zahlensysteme zusammen. Und die durchzurechnen, ist einfach zeitaufwendig. Und das diese Vektorrechner, die sind dafür, also so nennt man die Familie, diese Vektorrechner sind genau dafür optimiert.
Nennt man die Number Cruncher.
Die Number Cruncher, genau, das ist der neudeutsche Ausdruck dafür.
Also die können nur rechnen, sonst nichts.
Ja. Nee, crunchen.
Crunchen, ja.
Das ist was anderes. Bei Eis zum Beispiel.
Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ein Number Cruncher cruncht nicht.
Der haut die Nummern kaputt, ja. Also, die haben eine spezielle Architektur, die können nur ganz spezielle Aufgaben machen und die machen die sehr, 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 sehr schnell.
Hör mal. Ruhe. So, jetzt müssen wir unterbrechen.
Ist das verrückt?
Die Zuhörer hören es wahrscheinlich auch. Ja. Also, wir haben schon zweimal abgebrochen und neu angesetzt, weil hier
jetzt also
diese typischen Störungen hier bei uns im Studio auftreten. Und danach, jetzt telefoniert auch einer.
Ja, wie kommt das zu
uns? Und danach hören wir auch den Klingelton. Also ist Folgendes. Zuerst haben die Herren Back und Schmitz, dieser HT, ihre Mobiltelefone ausgeschaltet hier, ganz erschreckt. Und ich auch. Aber ich habe ein Dual-SIM und ich hatte nur eine SIM abgeschaltet. Und dann kam der Fehler wieder. Und da haben sie mich böse angeguckt, dann habe ich die zweite ausgeschaltet, obwohl das nicht mein Klingelton war. Und dann haben wir geguckt, wie das aussieht. Also im Regieraum hört man das Geräusch akustisch nicht. Auch hier im Studio hört man es nicht. Sondern wir hören alle nur aus dem Kopfhörern und über die Boxen im Regieraum, dass da ein Telefon klingelt. Und das ist ziemlich merkwürdig.
Ja, dass es klingelt.
Ja, das klingelt. Die Störung, die Einstrahlung, okay. Obwohl hier nirgends ein Telefon an ist.
Aber es scheint doch ein Telefon zu sein. Das ist da außerhalb der Leitung, wenn es klingelt.
Oder eine Sendestation.
Die reinstört. Mit was?
Mit digitalen Signalen.
Ja, aber doch nicht den Klingelton. Das ist ja das.
Es ist merkwürdig, ja.
Es ist merkwürdig. Also, wir bedanken uns bei allen, die uns hier abhören. Wir wissen, wie wichtig wir sind und wie gefährlich wir für die Bundesrepublik sind. Aber Kinders, lasst den Scheiß, ja? So, wir wollen nämlich weitermachen.
Damit wird aber diese Sendung, wenn wir jetzt weitermachen, wird wahnsinnig spannend. Denn viele werden dir sagen, da höre ich aber rein, mal gucken, ob es nochmal klingelt bei dir.
Ja, wir können ja dann immer darauf aufmerksam machen, wenn es wieder klingelt.
Wenn die Klingeltöne interessanter sind als unsere Beiträge, machen wir was falsch.
Also, wir haben einen Number Cruncher,
der nicht cruncht. Wir waren bei den Number Crunchern. Ja. Also, die können Matrizen rechnen, sonst können die im Prinzip nichts. Textverarbeitung ist jeder PC schneller. Mhm. Eine andere Sache ist, wir haben in unserem PC auch Supercomputer drin.
Jo, im PC.
Ja, in jedem PC ist ein richtiger, schöner, kleiner Supercomputer drin, der mittlerweile auch von Firmen ausgenutzt wird dazu. Das ist die Grafikkarte. Aha. Diese 3D-Darstellung, die man in Grafiken sieht, dieses Textrendering oder diese OpenGL, was die machen, das ist Number Crunching.
Oh, Achtung.
Das Telefon schellt.
Da ist es wieder.
Ich werd verrückt.
Sag mal ruhig.
Herr Schäuble.
Hör mal. Ich höre sogar den Vibrationsdingen.
Ja, der Rasierer brummt.
Also irgendjemand sendet uns hier in die Studioleitung etwas hinein. Das muss ein Sender oder sowas
sein. Muss aber sehr kräftig sein, das sind alles abgeschirmte Leitungen hier.
Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Und das ist aber heftig jetzt, ja. Gut. Herr Schmitz,
wir sind bei der Grafikkarte. Also jeder hat einen Superrechner zu Hause. Je leistungsfähiger die Grafikkarte, desto leistungsfähiger der Supercomputer. Man kann nichts damit anfangen, wenn man mit den normalen Programmen arbeitet. Es gibt da mittlerweile Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, die Leistung der Grafikkarten anzuzapfen im Prinzip. Die entwickeln Software, da sieht man zwar wenig auf der Grafikkarte, aber die nutzen die Rechnerleistung, die da drauf ist, auf diesen kleinen Chips, die um ein Vielfaches schneller ist für diese Rechenleistung als die der normalen CPU und lösen damit einfach mathematische Aufgaben. Mhm. Das finde ich sehr positiv, denn gerade in Universitäten im Forschungsbereich, da ist es meist so, die Situation, es ist viel Rechenleistung notwendig und es ist kein Geld vorhanden. Anders als hier bei diesen Supercomputern, die Jülicher haben noch Glück, weil die recht gut finanziert sind. Und die militärischen Einrichtungen haben sowieso dann beliebig viel Geld im Prinzip im Vergleich zu Universitäten. Deswegen ist es schön, wenn es so Software gibt. Und das sollte man auch stützen. Vielleicht kommt auch aus der Open-Source-Welt da mal irgendwas Vernünftiges raus. Da gibt es noch nicht viel Bestrebung, aber vielleicht kommt das mal. Dann kann man ja auch dem kleinen Wissenschaftler eine hohe Rechenleistung für ganz kleines Geld zur Verfügung stellen. Mhm. Und das Lösen von Matrizen, ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat, das ist einfach eine qualvolle Aufgabe. Wenn man es zu Fuß macht, kann man Jahrzehnte alt werden. Und wenn man das mit so einem schnellen Rechner macht, dann ist es einfach toll.
Also könnte ich doch in meinen Computer eigentlich da so 5, 6
Grafikkarten
reinstecken und hätte einen Supercomputer.
Ja, wenn dann eine Software zur Ansteuerung da ist.
Mhm. Allerdings müsste ich dann ein paar Netzteile noch dazu hängen, weil die Grafikkarten, die fressen ja auch Strom bis zum geht nicht mehr.
Weil sie hohe Rechenleistung wieder haben. Deswegen haben die extra Kühler drauf und sowas. Ich finde das eine tolle Sache und hoffe, dass sowas denn weiter Verbreitung findet. Wie gesagt, denn die armen Wissenschaftler, die das wenigste Geld haben, die brauchen die meiste Rechenleistung.
Ist das jetzt eigentlich das Ende, das Aus für den ursprünglichen Supercomputer, der eine selbstgebaute CPU, die nicht aus einem Chip bestand, hat oder so. Wenn wir jetzt Standardchips nehmen und die nur ins hunderttausendfache Ausführung zusammenknoten.
Also die ursprüngliche Architektur war ja so, dass man einen Spezialprozessor hatte, das waren diese Kaminofenbänke von Cray, die auch dann nur Matrizen rechnen konnten. Das war ein speziell, wirklich, wie du sagtest, ein handzusammengelöteter Prozessor. Der durfte auch nur bestimmte Leitungslängen haben. Heute geht man was anders vor. Man nimmt ganz viele Prozessoren, denn man kann diese Gleichungssysteme in Untergleichungssysteme aufteilen. Das macht man ja, wenn man Matrizen löst. Man macht Untermatrizen draus und verteilt die. Also macht man die Untermatrizen. Von einem Vorrechner werden die berechnet oder erstellt, werden den Number Crunchern vor die Füße geschmissen, die rechnen die durch, liefern
parallel
die Ergebnisse zurück.
Quasi,
parallel, ja, starke Parallelisierung, die liefern die Ergebnisse zurück, da werden ja neue Matrizen ausgebildet, werden den Number Crunchern wieder vor die Füße geschmissen und so weiter. Das geht dann unendlich weiter, bis dann hinterher irgendwann mal eine Lösung hoffentlich da ist. Und wenn wir unsere heutige Wettervorhersage zum Beispiel sehen, wäre ohne so einen Number Cruncher überhaupt nicht mehr möglich. Es sind so viele Faktoren, die da reinfließen. Es sind so viele Umweltdaten, die da reinfließen, die dann immer wieder in Matrizen gebracht werden, die berechnet werden müssen. Und wenn man mal sieht, ist heute an sich die Wettervorhersage wesentlich genauer als die von vor 10 Jahren.
Klar.
Und zum Glück haben wir heute leistungsfähige Rechner, die auch dann bezahlbarer werden. Diese ganz großen Dinger kosten Millionen und Abermillionen.
Ja. Und jedes Prozent Genauigkeitserweiterung kostet 4 Milliarden Dollar.
Wenn man nach heutigen Ständen geht, jetzt sage ich auch nochmal, wenn man ganz viele Grafikkarten zusammenhaut, dann wird es
weniger. Ich glaube, ich schmeiß mein ganzes Physikwissen über Bord.
Nein, ich erkläre dir das gleich. Ich habe mich zwischenzeitlich als Problemcruncher betätigt.
Das ist die Erweiterung des Number Crunchers.
Ja. Ja, also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, rein physikalisch betrachtet, das ist, dass irgendwo ein Sender steht, der ein akustisches Signal aufnimmt und der aber in der Nähe von einem Mobiltelefon liegt, sodass auch die Einstrahlung, wenn ein Ruf rankommt und das Ding fängt an zu antworten, auch von diesem Gerät aufgenommen und gesendet wird. Und dieser Sender, der kann hier reinknallen. Jeder, der Funkamateur ist oder CB-Funk macht, der wird das kennen, wenn er sein Funkgerät irgendwo in die Nähe der Lautsprecher stellt. Plötzlich hört er sich selbst oder Störungen aus dem Lautsprecher oder aus fremden Geräten. Das ist auch hier die einzige Möglichkeit, dass bei uns im Studio etwas reinstrahlt. Wir haben also einen relativ nahen oder einen relativ starken Sender, der akustische Signale und Störsignale aus irgendeinem Lebensbereich sendet, die bei uns hier dummerweise in die Studioelektronik hineinknallen. Muss also ganz hier in der Nähe sein, vielleicht oben drüber oder daneben oder sonst was.
Ich meine, es klingelt nur 3-mal.
Ja, und danach kann man aber hören, dass sich die Rhythmik der übertragenen Daten ändert und das ist das
also
Gespräch. Ja, das ist das dann Gespräch. Aber wir hören der akustisch sogar diesen Vibrationsalarm da. Brumm, haben wir vorhin ganz klar gehört.
Warum hören wir ihn nicht?
Wir hören es akustisch mit unseren Ohren, nicht nur über die Kopfhörer, weil es in einem anderen Raum, Gebäudeteil oder sonst sowas ist. Möglicherweise steckt ja da irgendein Abhörsender, der hier bei uns in Elektronik reinknallt. Das kann ja durchaus sein. Möglicherweise ist es auch irgendetwas, was wir uns nicht vorstellen können. Aber es ist physikalisch richtig und möglich.
Also wenn das ein Abhörsender ist, der hier in die Elektronik reinstrahlt, dann muss man dem Verursacher schon Prügel geben, weil er das einfach schlecht gebaut hat.
Ja, oder er wollte in CC2 rein. Das kann ich natürlich auch sagen.
Er wollte bei uns in die Sendung rein und durfte bisher nicht.
Hat er jetzt ja geschafft.
Naja, wir werden die Sache beobachten. Ich werde vielleicht beim nächsten Mal einen Scanner mitbringen und dann hier mal suchen, wo hier irgendwelche Aktivitäten auf welchen Frequenzen sind.
Kannst du das?
Ja, geht das? Ja, sicher. Und ja, dann orten wir den Sausack.
Wo wohnt der Schäuble denn eigentlich?
Ist mir egal.
Wohnt er in Köln?
Ich bringe eine HB90V und einen Scanner mit und dann gehen wir der Sache auf den Grund. Heinz, dein Lumbercruncher hatte einige Unterbrechungen, aber ich hoffe, dass er in Wirklichkeit richtig rechnet.
Wir sind interruptfähig.
Wir sind interruptfähig. Schönen Dank, dass du hier warst.
Gern geschehen. Schön.
In dem Getriebe der Internetverwaltung knirscht es ganz kräftig. Da gibt es Machtspiele, man versucht von verschiedenen Seiten die Kontrolle über das Internet zu gewinnen. Und der letzte Fall, da ging es um diese internationalen Top-Level-Domains. Und Peter Welchering, du hast die Sache ja nun beobachtet. Was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, in Sharm el-Sheikh, da hat ja das Internet Governance Forum getagt, also so eine Art Forum, das dann den Generalsekretär der UNO eigentlich beraten soll in allen Fragen der Internetpolitik. Und das Internet Governance Forum hat dann auch bekannt gegeben, dass die ICANN ab 2010 sogenannte internationale Top-Level-Domains, internationale Länder, Kennzeichen oder Länderkürzel zulassen will. Das heißt, demnächst können die Chinesen, können die Russen, können die Griechen in ihrer Schrift, mit ihren Schriftzeichen diese Top-Level-Domains belegen. Und das ist als großartiger Durchbruch natürlich gefeiert worden. Das ist gefeiert worden als jetzt endlich erfolgte Internationalisierung, solange wir doch darauf gewartet haben und das immer nicht geklappt hat. Jetzt endlich würde das Internet national, international, jetzt würde es der nationalen Kontrolle der USA entzogen und mit dieser neuen Internationalität, da könnte man doch was anfangen. Und dabei hat eben dieses Internet Governance Forum zwei andere Aspekte auch an den Tag gebracht, die geben sehr zu denken und überschatten eben diese internationalen Top-Level-Domains. Das erste, es wurde heftig diskutiert, ob das Internet Governance Forum überhaupt noch weiter bestehen soll. Man erinnere sich, im Jahr 2005 auf dem Weltinformationsgipfel in Tunis hat ja die UNO-Vollversammlung das Internet Governance Forum ins Leben gerufen, also ein Mandat für dieses Gremium erteilt, das den Generalsekretär der UNO eben in allen Internetfragen und Fragen der Internetpolitik beraten soll. Aber es soll eben nur beratend tätig sein, es darf da diskutiert werden, es darf da nichts entschieden werden. Und das Zweite, auch nachdem die ICANN gefordert hat, dass sie sich ein wenig lösen will aus der Oberhoheit der USA, da wurde ja bekannt gegeben, ja, es wird jetzt ein Prüfteam eingesetzt, dem dann auch die Berichte der ICANN zugestellt werden und die dürfen dann auch Anmerkungen zu diesen Berichten machen. Nur hat sich da auf dem Internet Governance Forum eben gezeigt, die Oberhoheit bleibt trotzdem bei den USA. Es wurde intensiv darüber diskutiert, wie wird denn dieses Prüferteam besetzt. Als gesetzt gilt im Augenblick nur der Vertreter der Vereinigten Staaten, also der Regierung. Alle anderen Vertreter sind noch nicht benannt worden. Über die wird heftig gestritten. Und außerdem kam eben bei diesem Internet Governance Forum auch nochmal eine Diskussion wieder hoch, die seit einem halben Jahr in den USA sehr, sehr massiv läuft. Das ist eine Diskussion eines Unternehmerverbandes, der nennt sich Coalition Against Domain Name Abuse, also Unternehmensverband gegen den Missbrauch von Domainnamen. Und diese Koalition, die möchte auf alle Fälle erreichen, dass nicht nur das US-Handelsministerium die Arbeit der ICANN beaufsichtigt, sondern auch das Heimatschutzministerium. Und damit finden sie, wie es aussieht, sogar im amerikanischen Kongress eine Mehrheit quer durch alle Parteien und über alle Parteigrenzen hinweg.
Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, über diese noch fauleren Kompromiss, den die EU mit SWIFT eingegangen ist. Und jetzt ist hier schon wieder so eine Sache, dass die USA quasi die Welt kontrollieren wollen auf noch einer anderen Ebene, nämlich das Internet. Und das ist ja doch eine ganz, ganz sensible Einheit. Und wenn ich mir überlege, dass das Wirtschaftsministerium der USA ja bisher im Grunde genommen die Finger darauf hatte, die Kontrolle hatte, auch wenn da die Zügel ein bisschen frei laufen ließ mit der ICANN. Aber kann denn eine Welt sich das überhaupt gefallen lassen oder wird sie sich das überhaupt gefallen lassen? Zum Beispiel China oder Indien, dass die USA da dominierend sind?
Naja, zwischen China und den USA gab es ja auf dem Internet Governance Forum so eine Art ganz, ganz informelle Verabredung und die ging dahin, ihr bekommt internationale Schriftzeichen, ihr bekommt internationale Top-Level-Domains, wobei das hat China gar nicht so wirklich interessiert. Auf alle Fälle wurde verabredet, wir werden aber solche Dinge wie Meinungsfreiheit im Netz auf dem Internet Governance Forum nicht übermäßig thematisieren und dafür hat China dann zugestanden, darf die USA die Oberhoheit eben über die ICANN behalten. Dieses Prüfteam ist mehr oder weniger eine Alibi-Funktion geworden im Augenblick, so wie es im Augenblick aussieht. Wenn es noch anders besetzt wird, könnte sich das noch anders entwickeln, aber ich habe da wenig Hoffnung. So dass man also sagen kann, eine Absprache zwischen den Vertretern Chinas und denen der USA haben dazu geführt, dass zum einen unliebsame Punkte des Internet Governance Forums ein wenig ausgegliedert wurden, nämlich Meinungsfreiheit im Netz, das wurde ganz bewusst runtergehalten. China hat sogar ganz, ganz klar gesagt, eigentlich wollen wir das UNO-Mandat für das Internet Governance Forum auch nicht mehr verlängern, weil da nur solche Diskussionen stattfanden, die ja eigentlich mit der Internetpolitik nichts zu tun haben, wie Meinungsfreiheit. Und die USA haben im Gegenzug, indem sie das eben toleriert haben, nach wie vor die Oberhoheit über das Internet, vor allen Dingen was den sogenannten IANA-Vertrag angeht. Man erinnere sich, da geht es ja um die sogenannte Root Zone. Und dieser IANA-Vertrag ist völlig abgekoppelt worden von allen weiteren Verwaltungsstrukturreformen für die ICANN. Das heißt, die Root Zone, die wird nach wie vor unter völliger Kontrolle der USA bleiben.
Das ist ja ein Kompromiss, der stinkt ja schlimmer als faule Eier. Gibt es jetzt denn keinen, der diesen beiden Staaten die Stirn bieten kann und sagen kann, wir möchten ein internationales Internet, was nicht national dominiert und kontrolliert wird?
Doch, die UNO möchte das. Die UNO hat das sogar schon 2003 auf dem ersten Weltinformationsgipfel in Genf verlangt. Und dann ging sofort der Krach los. Die internationale Handelskammer hat gesagt, ja, aber nicht unter UNO-Kontrolle. Die internationale Fernmeldeunion hat gesagt, naja, also wenn jemand das Internet kontrolliert, dann doch wohl wir als ITU, als International Telecommunications Union. Die UNO hat gesagt, nachdem da wirklich Krach war, auch von der Handelskammer, von der internationalen Handelskammer und von der ITU, nein, wir wollen das Internet ja gar nicht kontrollieren. Wir wollen das ja nur ein wenig öffnen, sodass mehr Staaten da mitsprechen können und ihre Bedürfnisse formulieren können. Ja, und so kam es eben dazu, dass sich dummerweise die Vereinten Nationen nie auf ein wirkliches Modell zur internationalen Verwaltung des Internet einigen konnten. Und deshalb ist es dabei geblieben, dass wir jetzt diesen Status quo haben. Es gab im Vorfeld vor diesem Internet Governance Forum in Sharm el-Sheikh vor einigen Wochen sehr, sehr viel Hoffnung, dass dieses Prüferteam tatsächlich etwas bewirken könnte. Aber wie dieses Prüferteam dann weiter diskutiert wurde, da war eben auch ganz klar, okay, dieses Prüferteam bekommt einen Vertreter der USA. Es wird sogar in den USA sehr stark darüber diskutiert, da muss ein Vertreter des Heimatschutzministeriums rein. Nach wie vor bleibt die Oberaufsicht beim US-Handelsministerium, wenn auch die Mitglieder des Prüferteams dann die Berichte bekommen und was dazu sagen dürfen, aber wirklichen Einfluss werden sie ja kaum geltend machen können. Und so ist die Situation einigermaßen verfahren und das hat eben auch mit der innenpolitischen Diskussion in den USA zu tun. Und die lautet ganz klar, das Internet ist eine amerikanische Erfindung. Wir geben diese amerikanische Einrichtung nicht her, denn wir haben es aufgebaut, wir wollen es auch weiterhin machen.
Ja, und das Heimatschutzministerium, das klingt so danach, dass man da viel Terroraktivitäten im Internet vermutet.
Ja, das Heimatschutzministerium sagt ganz klar, via Internet werden Terroranschläge vorbereitet. Es gibt jede Menge Terrororganisationen, die im Internet ihre Propaganda betreiben. Deshalb müssen wir da unbedingt mitmachen. Übrigens auch diese Kettner, diese Koalition gegen den Missbrauch von Domainnamen, die haben auch ganz klar gesagt, es gibt so unglaublich viele terroristische Aktivitäten im Internet, allein deshalb dürfe ja beispielsweise eine Erweiterung der Top-Level-Domains gar nicht stattfinden. Und dann gab es eben den Kompromiss, dass die Kettner gesagt hat, naja gut, diese internationalen Top-Level-Domains, da schweigen wir dann jetzt künftig zu, aber dafür wollen wir auf alle Fälle durchsetzen, dass eben das Heimatschutzministerium stärker in der Kontrolle des Internet wird, stärker beteiligt wird.
Also Kuhhandel auf höchster Ebene. Wie lange geht das noch so weiter? Gibt es irgendwo eine Sicht, wo irgendwelche Verträge oder Vereinbarungen auslaufen, wo man neu darüber nachdenken kann und muss?
Ja, EU-Kommissarin Viviane Reding hat tatsächlich gesagt, wir brauchen unbedingt eine Internetverwaltung, die völlig privatisiert ist und die dann bitte losgelöst ist von allen nationalen Regierungen. Aber ich bezweifle, dass die EU-Kommission bzw. Frau Reding sich hier durchsetzen können. Zunächst mal hat Viviane Reding auch einen recht einsamen Stand innerhalb der EU-Kommission. Sie wird auf alle Fälle, glaube ich, nicht durchsetzen können, dass es dann eine einheitliche EU-Forderung nach Internationalisierung des Internet auf diese Weise geben wird. Und zum Zweiten, auch wenn die EU das fordern würde, dann stünde immer noch sehr stark in den Sternen, ob die USA tatsächlich diesen Forderungen nachkommen. Die nächste Nagelprobe für mich ist, wie wird es mit dem Internet Governance Forum weitergehen? Das läuft 2010 aus. Wird es ein neues UNO-Mandat bekommen oder nicht? Das wird in den nächsten Monaten zu klären sein müssen. Und da bin ich mal gespannt, welche Zugeständnisse auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon machen muss, damit die Amerikaner und die Chinesen einer Verlängerung des UNO-Mandates für das Internet Governance Forum dann auch letztlich zustimmen.
Ja.
Wäre denn Europa eigentlich in der Lage zu sagen, ist uns alles wurscht, was ihr da wollt in China oder in Amerika, wir kochen unsere eigene Suppe. Geht sowas überhaupt?
Wir machen ein eigenes Internet.
Ja, aber man muss ja kein Internet machen, sondern die Netzwerkstruktur ist ja alles da. Wie ist denn eigentlich da die Verknüpfung? Wieso kann irgendjemand da das Internet dominieren und die anderen machen einfach mit?
Alles läuft in der zentralen Root Zone zusammen und die sitzt nun mal in Marina del Rey und die USA haben direkten Zugriff darauf und der IANA-Vertrag regelt das auch. Wobei es gab tatsächlich solche Pläne. Frankreich hat etwa gesagt, naja gut, wenn die USA eine so starke Dominanz haben wollen, sollen sie die haben. Wir richten dann unsere eigenen Root Zones ein. Wir machen ein eigenes Internet. Allerdings dann würde das bisher bestehende Internet in 2, 3, 4 Internetze zerfallen und dann müsste man wieder darüber diskutieren, wie kann man denn die Brücken zwischen diesen verschiedenen Root Zones hinbekommen, sodass dann auch entsprechend die Dateipäckchen zwischen diesen verschiedenen Root Zones wieder ausgetauscht werden. Und da kommt man ohne die zentrale Root Zone in den USA bisher einfach nicht aus. Also es gab im politischen Raum solche Ankündigungen, umgesetzt wurden sie in der Vergangenheit nie, sondern haben eigentlich nur zu ein bisschen politischem Getöse geführt.
Heißt für uns oder für die restliche Welt, hinsetzen, Schnauze halten oder machst nicht mehr mit. Entschuldigung, dass ich so krass sage, aber so ist es ja wohl.
Das war aber schon.
Ja, oder man macht tatsächlich da mal sein eigenes Ding und sein eigenes Internet, aber dann muss man eben schauen, dass dieses eigene Internet möglichst alle Teile, beispielsweise außerhalb der Root Zone in den USA, wieder zusammenfasst und dann wird es auch wieder schwierig. Da werden nicht alle mitmachen.
Ich denke, da die USA ja dabei ist, die wirtschaftliche Dominanz auf dieser Welt zu verlieren, werden da in einigen Jahren wahrscheinlich die Karten neu gemischt werden, Peter.
Die werden gelb gemischt werden.
Ob das besser ist? Die Frage ist, ob das nicht dann eigentlich noch so ein Hegemonialstreben, zumindest im Netz der USA, noch ein wenig beschleunigt.
Ja. Wir werden es sehen. Ja. Schönen Dank für diese Informationen.
Macht's gut in Köln. Tschüss.
Jo, und tschüss, Peter.
Und wir werden jetzt uns bald sputen müssen, um die Sendung am 28. Dezember zusammenstellen zu können, hinzukriegen.
Das machen wir fast eine Woche vorher.
Wir machen Aufzeichnung ist eine Woche vorher. Es wird also keine Live-Sendung werden. Das haben wir uns wegen der Feiertage auch nicht antun wollen.
Es ging auch nicht, weil sehr viele Leute gar nicht verfügbar gewesen wären. Außerdem möchte ich auch irgendwo in der Ecke liegen, möchte zuhören, was ich da von Zeug erzähle.
Nö, ich werde mir das nicht mehr anhören. 3 Stunden und 20 Minuten dir nochmal anhören.
Ja, du kannst ja deine eigenen Beiträge überspringen, dann ist nicht so schlimm.
Ja, vielleicht brauche ich das gar nicht so oft. Vielleicht sage ich mal nichts in der Sendung, wenn was ganz Neues.
Wir machen eine 3 Stunden 20 Minuten Sendung und wir schweigen mal 3 Stunden 20 Minuten, damit sie Erholung haben.
Ja, oder vielleicht machen wir mal eine Tagessendung. Du hast ja schon angedeutet, dass 3 Stunden zu wenig wären.
Ja, ich habe gesagt, wir könnten ja mal 24 Stunden Dummlabern machen. Das fällt uns ja leicht.
Und da wären wir wahrscheinlich, aber hätten wir noch keinen Rekord wahrscheinlich.
Ja, wir müssten mal kontrollieren lassen, ob
wo
das
der
vielleicht...
liegt. Ja. Machen wir eine Woche.
Ja, oder das, ja. Also wenn wir hier im Studio so ein paar Kästen Bier und ordentliche Versorgung mit Pommes und Currywurst hätten, dann könnten wir das machen.
Ein Feldbett.
Ja, und dann wechseln wir uns ab.
Ja, so, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz auf den 28. Dezember. Wir haben uns viel vorgenommen. 3 Stunden und 20 Minuten werden es wahrscheinlich werden. Ich glaube, wir schaffen es. Und wenn wir dann...
Ich bin davon überzeugt.
Und wenn wir dann irgendwann die rechte oder die linke Hand heben, strecken den Daumen nach oben.
Aber langsam.
Langsam nach oben. Und ich sage Ebüb oder Zickezack.
Und ich sage, dass in voller Breite immer ein Bit übrig behalten.
Dann haben wir es hinter uns.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.